Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Heute haben wir Professor Dr. Ilona Lubitz zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ilona, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Mein Name ist Ilona Lubitz. Ich habe die Professur Entwicklung über die Lebensspanne mit dem Schwerpunkt Kindes- und Jugendalter. Ich selbst habe Psychologie studiert. Und ich bin so schwerpunktmäßig tatsächlich auch im Bereich des Säuglings- und Kleinkindalters unterwegs. Also biete da zum Beispiel ein Projekt an zur sozialen Familienarbeit. Und weiterhin bin ich als familienrechtspsychologische Sachverständige tätig. Das heißt, wenn es um Fragen von Sorgerechtsregelungen geht, Umgangsregelungen oder auch bei der Frage nach möglichen Kindeswohlgefährdungen, dann erstatte ich Gutachten für Familiengerichte.
Vielen Dank. In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Heute sprechen wir über Partizipation und Sprache. Was hat dich auf dieses Thema gebracht?
Ja, eigentlich zweierlei. Einerseits waren das Erfahrungen aus meiner Gutachtertätigkeit, zum Beispiel, welche Rolle spielt denn eigentlich der Kindeswille bei familiengerichtlichen Entscheidungen? Andererseits aber auch meine Beschäftigung mit der Bedeutung von Grundbedürfnissen von Kindern. Also ich habe mich sehr viel stärker, seit ich an der Ostfalia bin, also der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel, mit Bindungen, aber auch anderen psychischen Grundbedürfnissen auseinandergesetzt und gemerkt, dass die eigentlich zentral für alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe sind, aber auch wenn es um Psychiatrie oder Psychotherapeutenplanungen geht. Also der Ursprung war tatsächlich gewesen, dass ich in familiengerichtlichen Verfahren die Erfahrung gemacht habe, dass der Kindeswille dort häufig nicht die Berücksichtigung findet, die ihm eigentlich zukommen müsste. Das heißt, wir haben immer wieder das Problem, dass die Parteien, für die sich ein Kind ausspricht, zum Beispiel wenn es um Lebensmittelpunkt geht, natürlich sagen, der muss unbedingt berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite, die das nicht möchten, sagen eben, der Kindeswille soll nicht berücksichtigt werden, weil er ist nicht autonom, er ist nicht konstant, sondern da haben Beeinflussungen stattgefunden. Tatsächlich ist das Kindeswohl das zentrale Kriterium von Entscheidungen in der Kinder- und Jugendhilfe. Andererseits wird aber auch gesagt, es kann kein Kindeswohl ohne die Berücksichtigung des Kindeswillens geben. Und insofern wird es zunehmend auch bedeutsamer, auch durch die Reform des SGB VIII, also des 8. Buchs des Sozialgesetzbuches, dass man den Willen tatsächlich von Kindern berücksichtigt. Also nur wenn sich das wirklich komplett gegenübersteht, also wenn man weiß, da besteht eine Kindeswohlgefährdung, eine akute, wenn man dem Kindeswillen folgt, dann und wirklich nur dann darf man ihn nicht berücksichtigen. Das andere waren eben die psychischen Grundbedürfnisse, mit denen ich mich zunehmend stärker auseinandergesetzt habe. Und nach Grave gibt es da vier ganz zentrale, die sich auch empirisch und theoretisch immer wieder belegen lassen. Das ist einmal das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Lustgewinn, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Und da lässt sich doch sehr vieles drunter subsumieren. Und tatsächlich hängen psychische Grundbedürfnisse mit Partizipation unmittelbar zusammen. Also ich glaube, einleuchtend ist es erstmal, dass Partizipation Kontrolle ermöglicht. Also Kinder brauchen Orientierung, also zu wissen, wann kommt eigentlich was. Deswegen sind Rituale im Kleinkindalter auch so bedeutsam. Sie brauchen aber auch von Anfang an die Möglichkeit, Selbstkontrolle ein Stück weit über ihr Leben mit ausüben zu können, weil ihnen das einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt und darauf sind wir alle angewiesen. Weiterhin trägt es natürlich dazu bei, wenn ich meine eigene Meinung äußern, mit anderen interagieren kann, ich auch positive Rückmeldungen bekomme, mein Selbstwert erhöhe. Ich kann selbst zum Lustgewinnen beitragen, indem ich mich für Dinge einsetze, die mir wichtig sind. Und natürlich kann ich Bindungen zu Menschen aufbauen oder sogar verbessern. Auch das wird durch Partizipation tatsächlich möglich. Darüber hinaus gibt es natürlich auch, ist es einfach so, dass durch die Erfüllung dieser psychischen Grundbedürfnisse dann auch Resilienz aufgebaut wird. Das heißt, die psychische Gesundheit wird dadurch massiv gestärkt durch die Kontrollüberzeugungen, Selbstwirksamkeitserwartungen, aber auch soziale Kompetenzen, die ich dabei erwerbe. Und das Ganze unterstützt natürlich auch Bildungsprozesse. Das heißt, wir wissen natürlich, und da unterscheiden sich Kinder gar nicht so sehr von Erwachsenen, dass wir vor allem dann gut lernen, wenn wir für etwas Interesse und Motivation haben. Und auch dafür ist es ja wichtig, erstmal zu äußern, was mag ich eigentlich und was möchte ich gerne. Und nicht zuletzt, und das ist ja häufig, wird das so sehr in den Vordergrund gestellt, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber eben nicht der einzige, ist das Erlernen von Demokratie. Das heißt, Demokratie ist eben die einzige Gesellschaftsform, die erlernt werden muss, und Demokratie lebt von Mitbestimmung und Teilhabe. Und wenn das gelingen soll, muss das von Anfang an beginnen. Also wir wissen, dass 83% derjenigen, die sich im Erwachsenenalter gesellschaftlich stark engagieren, das schon in Kindheit und Jugend getan haben. Und Kitas sind halt der erste öffentliche Raum, in dem das dann tatsächlich auch möglich ist. Und ja, das sind so die Bereiche, die mir da einfach wichtig sind.
Dankeschön. Bevor wir tiefer einsteigen, was versteht man denn genau unter Partizipation in der Kita? Vielleicht könnten wir da nochmal die rechtlichen Grundlagen anschneiden.
Also die Partizipation meint ja letztendlich die Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern. Und das ist letztendlich ja auch die Grundlage von Inklusion. Und nach der UN-Kinderrechtskonvention Artikel 12 ist es so, dass Partizipation ein eigenständiges Recht von Kindern und Jugendlichen ist, was eben ja bei der Umsetzung aller Kinderrechte berücksichtigt werden muss. Weiterhin hat es im Juni 2021 ist die Reform des SGB VIII, also des 8. Buchs des Sozialgesetzbuches, verabschiedet worden. Das ist ein stufenweises Vorgehen und da wird eben die gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen gesetzlich verankert. Das Ganze nennt sich auch Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und das bedeutet eben auch, dass in Kita und auch in Schule Partizipation umgesetzt werden muss.
Dieser Podcast befasst sich ja mit Sprache, deswegen wollen wir die Themen jetzt zusammenführen. Wie hängen Partizipation und Sprache zusammen?
Ich glaube, das erklärt sich schon tatsächlich fast von alleine, weil Sprache ja ein Schlüssel zur Partizipation ist. Das heißt, Partizipation ist ohne Sprache und Kommunikation nicht möglich. Wir wissen zwar, dass Sympathie, Antipathie, vielleicht auch gewisse Werthaltungen nonverbal sehr gut vermittelt werden können, teilweise sogar besser als verbal. Aber ich kann natürlich meine Bedürfnisse und Wünsche nicht differenziert darstellen, wenn ich mich nicht der Sprache bediene, weil es ansonsten doch zu sehr vielen Missverständnissen kommen würde. Umgekehrt ist es aber auch so, dass Partizipation, also umgekehrt ist es dann auch so, dass die Partizipation die Sprachentwicklung fördert. Das heißt, was motiviert mehr, Sprache zu benutzen, als wenn ich merke, dass ich damit Dinge umsetzen, für Dinge eintreten kann, die mir tatsächlich wichtig sind. Und Partizipation muss aber genau wie Sprache erlernt werden. Und das bedeutet auch, dass ich mich natürlich, wenn ich Kinder partizipieren lassen möchte, ich mich auch sprachlich an den Fähigkeiten der Kinder anpassen muss. Also zum einen bezieht sich das darauf, wo Kinder entwicklungsmäßig stehen. Also bestimmte Dinge können sie halt mit 2 oder 3 noch nicht in dem Maße. Aber natürlich gibt es auch individuelle Unterschiede. Und das bedeutet aber, dass ich von Anfang an je nach Entwicklungsgrad der Sprache, wenn man so will, auch die Partizipation daran anfassen muss. Man kann auch schon am Anfang, wenn Kinder selbst noch gar nicht Sprache benutzen, sollte man mit Kindern tatsächlich schon sprechen und sie auf das vorbereiten, was kommt, weil Kinder sehr viel früher Sprache verstehen, als dass sie sie selbst benutzen können. Und dann muss ich natürlich auch anfänglich sehr viel einfachere Fragen stellen. Also das Kind beispielsweise fragen, ob das Kind den Apfel jetzt essen möchte. Dann kann man später dazu übergehen, dass sich Kinder zwischen 2 Faktoren unterscheiden. Möchtest du lieber einen Apfel oder eine Banane? Und dann zunehmend, ich sag mal, den Abstraktionsgrad auch erhöhen. Das heißt, viele Kinder können auf die Frage, was möchtest du denn gerne, noch gar nicht antworten. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und das bedeutet eben aber auch, dass die Fachkräfte in Kitas wirklich Interesse für das zeigen, was Kinder zu sagen haben. Kinder merken das sehr genau, ob man dabei der Sache ist oder nicht. Und dass sie eben ihre Sprache auf den Entwicklungsstand des Kindes anpassen. Also wenn ein 4-jähriges Kind fragt die Erzieherin, warum darf ich bei der Projektgruppe nicht mitmachen? Und die Erzieherin sagt erstaunt, ich habe dich doch gefragt, ob du Interesse daran hast. Und da hast du Nein gesagt. Und das Kind fragt daraufhin, was ist ein Interesse. Also es wird häufig deutlich, dass wir so selbstverständlich Begrifflichkeiten verwenden, die Kinder vielleicht nicht können. Und deswegen ist es auch wichtig, immer noch mal sich rückzuversichern, ob die Kinder das wirklich verstanden haben. Also dass sie auch mit eigenen Worten noch mal wiedergeben, was ich ihnen eigentlich gerade mitteilen wollte.
Und wie sollten jetzt pädagogische Fachkräfte Kinderbeteiligung ermöglichen? Welche Alltagssituationen eignen sich gut oder sind sinnvoll und welche eher nicht?
In der Literatur werden häufig so regelrechte Partizipationsprojekte entwickelt und die sind sicherlich auch gut, zum Beispiel wie gestalten wir unser Außengelände. Allerdings ist Partizipation, was ich eben nicht nur auf solche Projekte begrenzen sollte, sondern was den alltäglichen Umgang miteinander betrifft. Das heißt, jede Art von Kommunikation sollte eigentlich das auch ein Stück weit mit enthalten, zu gucken, was ist für die Kinder eigentlich wichtig und was wünschen die sich. Ich glaube, entscheidend ist, dass man den Kindern eine gewisse Transparenz vorgibt. Das heißt, Kinder sollten ihrem Alter angemessene Informationen erhalten über ihr Recht und das Vorgehen, wie sie sich mitbeteiligen können, also ihre Meinung frei zu äußern. Und Kindern sollte es eben auch ermöglicht werden, sich selbst einzubringen auf ihre Art und Weise. Also es können nicht alle Kinder zum Beispiel in Gruppengesprächen sich da als Gruppensprecher hervortun, sondern das passiert manchmal vielleicht nur im Zweiergespräch. Wichtig ist es auch, dass Partizipation freiwillig ist. Das heißt, Kinder sollten niemals gezwungen werden, ihre Meinung entgegen ihren Wünschen zu äußern. Wir neigen häufig dazu, entweder oder zu betreiben, also entweder sie werden nicht beteiligt oder sie müssen es dann sogar. Und das sollte man tatsächlich vermeiden. Ich glaube, auch ganz wichtig ist es, dass man dass die Themen, wozu sich Kinder partizipieren, wo sie sich beteiligen können, für die Kinder auch wirklich bedeutsam sind. Also wir haben oft Themen, wo man die Kinder ja mehr oder weniger um Erlaubnis bittet, die aber für die Kinder gar keine Bedeutung haben. Und dann macht Partizipation keinen Sinn. Es muss wirklich etwas sein, was ja für Kinder auch wirklich wichtig ist. Und man sollte die Beteiligungsprozesse evaluieren, und zwar nicht nur für sich, also zu sehen, was ist dabei rausgekommen, sondern den Kindern auch direkt zurückzumelden, was habe ich von ihnen verstanden, und auch zu sagen, was davon wird oder wurde wie umgesetzt. Also das halte ich tatsächlich für sehr wichtig, und man sollte eben Suggestivfragen und Aneinanderreihung von Fragen vermeiden. Also zu sagen, du willst doch sicherlich auch. Das ist nicht Partizipation im eigentlichen Sinne, sondern das ist ja nur eine Rückversicherung, die aber auch wichtig ist, ne? Wenn auch nicht unbedingt suggestiv.
Hättest du im Hinblick auf Partizipation mit dem Schwerpunkt Inklusion und Migration Erfahrungsberichte, die uns aufzeigen, worauf im Kita-Alltag noch mehr hingeschaut werden darf?
Also Inklusion bedeutet ja letztendlich die Wertschätzung von Vielfalt, also nicht nur die Akzeptanz, sondern tatsächlich auch eine Wertschätzung dafür. Und ich habe ja schon gesagt, Partizipation ist letztendlich eine Grundvoraussetzung für Teilhabe und Inklusion. Und mit dem reformierten SGB VIII und der Behindertenrechtskonvention wird das von den Kitas eben auch erwartet. Ich kenne da auch dieses Problem, dass Fachkräfte aus Kitas sagen, was sollen wir denn noch alles machen? Wir sollen Sprache fördern, mathematische Fähigkeiten, Resilienz, die körperliche Gesundheit von Kindern. Wir sollen Suchtprävention betreiben, Digitalisierung, Demokratisierung. Was kommt denn da noch alles tatsächlich dazu? Aber da muss man sagen, das ist tatsächlich jetzt auch gesetzlich verankert und wird zunehmend ja auch gefordert, dass sowas umgesetzt wird. Also wie gesagt, das ist ein Stufenprogramm, aber bis 2028 soll das bis zum Ende tatsächlich auch umgesetzt werden. Und man muss natürlich darauf achten, dass Beteiligungsprogramme kultursensibel sind. Das heißt, wir haben ja manchmal Kinder, die kommen aus Familien oder aus Kulturen, wo eine Mitbestimmung von Kindern eher ungewöhnlich ist, und das bedeutet eben auch, dass sie daran herangeführt werden können, dass sie und wie sie letztendlich partizipieren können. Ich glaube, ein großes Risiko ist, dass wir Kinder mit Beeinträchtigungen, zum Beispiel wenn sie die Sprache nicht richtig beherrschen oder die sonst vielleicht Behinderungen aufweisen, dass wir die häufig sehr defizitorientiert betrachten und übersehen, was sie eigentlich an Fähigkeiten mitbringen. Also das heißt, wir wenden uns häufig gar nicht an die Kinder, weil wir denken, naja, entweder weiß der gar nicht oder sie, was sie möchte, oder sie kann es sowieso nicht ausdrücken. Genau, also das ist so ein Punkt. Und ich glaube, das ist manchmal auch das Problem, dass wir es vielleicht auch mit Fachkräften zu tun haben, die Inklusion nicht als Teil ihrer Aufgabe sehen. Ich sage das deshalb, weil ich eine Studentin habe, die, bevor sie soziale Arbeit studiert hat, vorher eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht hatte. Und der Grund, warum sie dann soziale Arbeit studieren wollte, darauf hat sie geantwortet, dass sie als Erzieherin eben nicht mehr bereit gewesen war, mit allen Kindern zusammenzuarbeiten. Also Kinder mit sozial-emotionalen Förderbedarf, mit Migrationshintergrund, mit Behinderungen. Das heißt, sie habe eigentlich Erzieherin gelernt, um mit normalen Kindern zu arbeiten. Das widerspricht natürlich elementar dem Gedanken der Inklusion. Und natürlich habe ich mich da auch gefragt, warum studiert man dann soziale Arbeit? Weil da hat man es ja nun auch insbesondere mit Menschen zu tun, die auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind. Also in dem Sinne ja auch nicht normal sind. Wobei man sich natürlich die Frage stellen muss, was ist überhaupt normal? Und ich denke eben, dass Mehrsprachigkeit genau wie Behinderung wichtig ist und dass man nicht das Gefühl hat, das muss man jetzt mit der deutschen Sprache sozusagen überdecken, sondern auch Mehrsprachigkeit ist wichtig und dass es erhalten wird. Ich glaube aber, dass wir in der Kita noch stärker vielleicht auch damit arbeiten müssen, gegebenenfalls auch mal mit DolmetscherInnen zu arbeiten. Oder dass man Wegweiser in Kitas aufbaut, die man entweder in verschiedenen Sprachen für die Eltern dieser Kinder oder eben auch mit Bildern untermalt, um eben ihnen auch den Zugang zu Partizipation, aber auch Sprache damit zu ermöglichen.
Mhm. Und wie sieht es mit Geschlecht in Beteiligungsprozessen aus? Wer übernimmt die Rolle von der Gruppensprecherin, dem Gruppensprecher? Wie wird das sprachlich vermittelt?
Also es gibt tatsächlich wenig Studien, die sich mit der geschlechtsspezifischen Partizipation explizit in der Kita beschäftigen. Es gibt allerdings einige Erfahrungsberichte, die zeigen, dass das, was wir allgemein als Partizipation verstehen, nämlich sich in der Gruppe zu Wort zu melden oder auf der Bühne zu stehen, also man stellt sich ja auch ein bisschen vor vielen Menschen dar, dass das eher von Jungen übernommen wird und die auch vielleicht gezielter, wenn auch unbewusst von den ErzieherInnen dahingehend angesprochen werden. Letztendlich finden wir in der Kita aber das, was wir auch in der Erwachsenenwelt beobachten können, nämlich dass gesellschaftlich bedingte Rollenerwartungen dazu führen, dass Frauen weniger häufig an gesellschaftlichen und politischen Prozessen beteiligt sind. Das heißt, es fehlen natürlich für Kinder häufig auch weibliche Rollenvorbilder, die sich dort beteiligen und das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus. Das heißt, Frauen neigen sehr viel stärker dazu oder sind sehr viel stärker in Care-Arbeit involviert. Wir haben den Gender Gap, das betrifft sowohl das Einkommen, dass Frauen häufig weniger und weniger in gut bezahlten Berufen arbeiten. Aber auch in der Politik können wir ja feststellen, wenn wir uns mal den Anteil an Frauen in politischen Parteien anschauen, dass wir dort nur einen extrem geringen Anteil an Frauen haben. Je nach Partei ist das sicherlich ein bisschen unterschiedlich. Aber insgesamt ist es auch, wenn wir Kinder fragen, dann ja, werden unter Politikern eher alte oder ältere weiße Männer zwischen 45 und 60 oder sogar älter verstanden und nicht unbedingt Frauen. Und das bedeutet eben auch, dass wir schauen, welche Mitbeteiligungsmöglichkeiten wir schaffen können, die auch Mädchen eher dazu ermutigt, sich tatsächlich in der Kita zu beteiligen. Also, dass man vielleicht nicht ausschließlich Gruppendiskussionen macht, um etwas zu machen, sondern erstmal in Einzelgesprächen auch Meinungen von Kindern einholt und diese auch mit einfließen lässt in Diskussionen. Aber vielleicht auch, dass man mal geschlechtsspezifische Gruppen bildet, weil möglicherweise auch die Themen, über die wir versuchen, ein Meinungsbild zu bekommen oder eine Einigung zu erzielen, vielleicht nicht immer die sind, die Mädchen besonders interessiert. Das heißt, wir müssen auch Themen finden, die für Mädchen relevant sind.
Wie sehen mögliche Herausforderungen von Partizipation in der Kita aus, damit möglichst alle Kinder in der Kita mitgenommen werden können?
Also es ist so, dass Partizipation, man denkt immer, das kann man ja so problemlos irgendwie umsetzen in der Kita, aber tatsächlich ist Partizipation mit Anstrengung verbunden. Also Partizipation benötigt Zeit. Man muss bereit sein, sich auf ergebnisoffene Prozesse einzulassen. Also viele haben Schwierigkeiten, auch als Fachkräfte damit, eine Diskussion zu beginnen, wo ich am Ende vielleicht gar nicht weiß, was rauskommt und womit ich möglicherweise auch gar nicht so einverstanden bin. Deswegen sollte man sich auch sehr genau überlegen, wo man Kinder partizipieren lässt. Also wenn für mich eigentlich die Entscheidung schon feststeht, dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, Kinder zu beteiligen, weil dann kann es tatsächlich schwierig werden. Nämlich dann, wenn Kinder merken, sie werden erst um ihre Meinung gefragt und dann findet die aber keinerlei Berücksichtigung. Dazu gehört eben auch die Fähigkeit, sich und eigene Entscheidungen in Frage stellen lassen zu müssen und ja, sich damit ja auch letztendlich Kritik auszusetzen. Letztendlich gehört da auch zu, die Bereitschaft, sich auf Themen und Fragen einzulassen, auf die ich vielleicht selbst keine Antwort habe. Wir sind ja meistens erst dann bereit, mit anderen darüber zu diskutieren, wenn wir selbst schon wissen, was wir wollen. Was ich sehr schwierig finde, ist insbesondere, wenn partizipiert wird, nicht im Sinne von mitgestalten, sondern letztendlich nur eine Absicherung oder Partizipation sogar als Mittel genutzt wird, um eigene Entscheidungen abzusichern. So nach dem Motto, die Kinder haben das ja selbst gewollt. Also A, kann das sehr schwierig werden, wenn die Diskussion nicht so verläuft, wie ich das möchte. Und das ist natürlich auch keine Partizipation im engeren Sinne. Was ich auch nochmal dabei sehr wichtig finde, ist, dass man die Haltung der Erziehenden oder ErzieherInnen da nicht rausnehmen kann. Das heißt, ob man jetzt Partizipation einsetzt oder nicht, hängt davon ab, ob ich dem eher positiv oder nicht so positiv gegenüberstehe. Das heißt, wenn ich befürchte, dass Partizipation zu Chaos führt, und zu mehr Zeit benötigt, und das ist in der Regel so, oder man überhaupt überzeugt ist, dass Kinder das noch gar nicht hinbekommen können, werde ich es eher nicht machen. Oder auch wenn ich zum Beispiel die Überzeugung habe, Kindern wird ohnehin schon viel zu viel erlaubt oder denen werden ohnehin schon viel zu viele Freiheiten eingeräumt, dann bin ich vielleicht eher nicht so bereit, jetzt auch noch Partizipation einzuführen. Und insofern, glaube ich, ist es auch hier wichtig, zu akzeptieren, wenn es ErzieherInnen oder Fachkräfte gibt, die das nicht gut können. Also ich war früher in einer Lehrerausbildung tätig und da kenne ich es auch, dass einige Lehrkräfte sehr gut hinbekommen, Gruppenprozesse kreativ zu gestalten, was natürlich anfänglich auch immer zu einer gewissen Unruhe führt oder ähnliches. Und andere sind sehr gut tatsächlich, wenn es in diesem, man nennt es häufig ja ein bisschen abfällig, Frontalunterricht sind. Wobei auch das wichtig ist. Es gibt ja auch immer wieder Inhalte, die gut und strukturiert vermittelt werden müssen. Und insofern denke ich, dass es nicht darum geht, dass jede Fachkraft alles gleichermaßen gut können muss, sondern dass das auch eine Frage der Personalentwicklung ist. Also A, gibt es natürlich Möglichkeiten, sich da zu verbessern. Aber es möglicherweise versucht man auch, wenn es jetzt um regelrechte Partizipationsprojekte geht, dass die ErzieherInnen machen zu lassen, die daran wirklich auch Spaß haben und die mit dieser manchmal ja etwas unsicheren Situation gut umgehen können. Also mein Mann ist Schulleiter und als er noch eine eigene Klasse hatte, haben sie tatsächlich die Kinder bei der Gestaltung der Klassenfahrt mit beteiligt. Und die Kinder sollten auch selbst entscheiden, wie die Räume oder wer welchen Räumen gemeinsam zugeordnet wird. Und das war nicht immer schön. Also zumal dann manchmal Äußerungen kommen, die für andere Kinder verletzend sind, wo man das Gefühl hat, das auch wieder einfangen zu müssen, wenn man sagt, also mit der oder dem will ich auf gar keinen Fall in einen Raum. Also da sind dann auch viele Tränen geflossen, aber die Klassenfahrt selbst war dann tatsächlich ein voller Erfolg. Aber auch das bedeutet, man muss natürlich mit den Kindern dann auch üben, wie führen wir das durch, ohne andere zu verletzen. Wir müssen natürlich auch individuelle Dispositionen der Kinder berücksichtigen. Das heißt, wir haben ja Kinder mit unterschiedlichem Temperament. Also und gerade Kinder mit einem schwierigen Temperament, die tun sich sehr schwer mit Partizipation, weil die erstmal sehr viel mehr Vorgaben benötigen. Also konkrete auch Regeln tatsächlich, ein stringenteres Vorgehen, die sind tatsächlich damit überfordert, wenn man sie sofort an Partizipation heranführen würde, sondern die müssen auch ganz klar wissen, was ist tatsächlich vorgegeben. Und ich glaube, das ist eine weitere Voraussetzung. Ich muss für mich klar haben, auch als Erzieherin, was stelle ich überhaupt zur Partizipation? Also wenn ich bestimmte Dinge habe, die für mich No-Go sind, sage ich jetzt mal. Also beispielsweise mit Essen rumzuschmaddern oder dass Kinder sich da gegenseitig mit bewerfen oder so, dann kann ich darüber nicht mit Kindern diskutieren, sondern das muss ich ganz klar denen dann auch vorgeben, dass das nicht geht. Ich kann denen das erklären aus hygienischen, ökonomischen Gründen oder eben, weil man sagt, das geht nicht, dass andere Menschen hungern und wir uns hier mit Essen bewerten. Also ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte, die wir dabei berücksichtigen müssen.
Ja, mit welchen Worten möchtest du unser heutiges Gespräch dann gerne abschließen?
Eigentlich damit, dass Partizipation nicht nur wichtig für Demokratiebildung ist, obwohl der Erhalt unserer Demokratie, denke ich, ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Ich glaube aber, dass es für die gesamte weitere Entwicklung von Kindern, aber auch für Erwachsene tatsächlich, bedeutsam ist, um psychische Grundbedürfnisse wirklich befriedigen zu können. Sowohl für Menschen, die Beeinträchtigungen haben, aber auch solche, bei denen das erkennbar vielleicht nicht der Fall ist, weil nur dadurch das Kindeswohl sichergestellt werden kann. Es wird auch gesagt, eine Nichterfüllung oder dauerhafte Nichterfüllung psychischer Grundbedürfnisse ist mit einer Kindeswohlgefährdung gleichzusetzen. Und dafür ist letztendlich Partizipation elementar. Das heißt, Partizipation ist nicht nur nice to have, sondern für die gesamte psychische Gesundheit von Kindern wichtig. Und ich glaube, dass man damit viele der Punkte, die sonst gefordert werden, nämlich Vorbeugung von Gewalt, Suchtprävention oder Resilienzförderung, dort tatsächlich ein Stück weit mit drin enthalten sind. Und dass es aber auch wichtig ist, die Fachkräfte durch entsprechende Maßnahmen dabei zu unterstützen. Und das bedeutet eben auch, sich der eigenen Haltung, die eigene Haltung zu reflektieren, tatsächlich zu überlegen, wann setze ich Regeln oder Grenzen, was lasse ich tatsächlich aushandeln oder wo setze ich vielleicht sogar gezielt bestimmte Personen ein oder vielleicht auch eher nicht ein.
Eindrückliche Schlussworte. Ilona, vielen lieben Dank für dieses wertvolle Interview. An der Stelle verabschiede ich mich von dir und auch von allen ZuhörerInnen. Tschüss!
Tschüss und vielen Dank!
Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campuskinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim. Vielen Dank fürs Reinhören. Hoffentlich hat der Podcast bisher eine kleine Bereicherung für euch dargestellt. Es geht weiter mit dem Podcast Sprachbildung in Kitas als gemeinsames Projekt von KEA Hildesheim und der HAWK Sprachwerkstatt. Also am besten direkt abonnieren, um nicht die neue Episode zu verpassen. Macht's gut, eure Karin Schäfer.